请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Mittwoch, dem 25. März 2026 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. In Taiwan in Bewegung mit Juliane Miller folgt ein Beitrag über die Rolle des Verfassungsgerichts in Taiwans politischem System. Im Wirtschaftsmagazin führt Elon Huang ein Interview mit Dr. Eva Langerbeck, Generaldirektorin des Deutschen Wirtschaftsbüros Taipei, über den jüngsten Bericht zur Geschäftsvertrauensumfrage des Deutschen Wirtschaftsbüros. Nun zuerst die Nachrichten. Präsident Lai Ching-te ruft das Parlament zur Unterstützung des Sonderetats für Verteidigung auf. Vizepräsidentin Joby Kim hebt die Kooperation mit den USA im Bereich künstliche Intelligenz hervor. Und Premierminister Chou Rong-tai trifft eine Delegation des Japan-Taiwan-Freundschaftsverbandes. Die Meldungen im Einzelnen. Präsident Lai Ching-te hat das Parlament aufgerufen, den Verteidigungssonderhaushalt zu unterstützen. Lai sagte bei einer Beförderungszeremonie für Generäle, der von der Regierung vorgelegte Gesetzentwurf des Sonderhaushalts für die Landesverteidigung sei auf den Gesamtbedarf der Streitkräfte abgestimmt. Dabei gehe es nicht nur um die Beschaffung von Ausrüstung, sondern um den Aufbau umfassender Einsatzfähigkeit. Er hoffe, dass das Parlament parteiübergreifend die Fassung des Kabinetts ungekürzt unterstütze. Von gemeinsamer Aufklärung und Überwachung über Führungs- und Kontrollsystemen bis hin zum Einsatz von Feuerkraft, logistische Unterstützung und der Fähigkeit zu lang andauernden Einsätzen. Alle Elemente müssen nahtlos ineinandergreifen und sich gegenseitig stützen, um ein vollständiges Verteidigungssystem zu bilden. Deshalb hoffe ich, dass das Parlament parteiübergreifend den ungekürzten Gesetzentwurf des Kabinetts unterstützt, damit unsere Streitkräfte über mehr Ressourcen, modernere Ausrüstung und eine noch stärkere Reaktionsfähigkeit verfügen. Lai wies auf die sich schnell verändernde internationale Lage hin. Die sicherheitspolitischen Herausforderungen in der Region würden ständig komplexer angesichts autoritärer Expansion, Grauzonenaktivitäten und neuer Formen der Kriegsführung könne sich Taiwan keine Nachlässigkeiten erlauben. Taiwans Vizepräsidentin Joby Kim hat am Dienstag beim Hill and Valley Forum in Washington D.C. in einer vorab aufgezeichneten Videobotschaft die Zusammenarbeit zwischen Taiwan und den USA im Bereich der künstlichen Intelligenz hervorgehoben. Zhao erklärte, die taiwanische Regierung habe 10 neue Infrastrukturprojekte im Bereich künstliche Intelligenz gestartet, darunter KI, Robotik und unbemannte Systeme der nächsten Generation. Diese Initiativen entsprechen der wachsenden Nachfrage der US-Industrie nach sicheren Komponenten und Systemen. Taiwan sei ein vertrauenswürdiger Partner. Zudem sprach sie den anhaltenden Druck Chinas auf Taiwan an, in der Luft, zur See sowie im wirtschaftlichen Bereich und im Cyberbereich. Dies habe die Regierung dazu veranlasst, Maßnahmen zur Stärkung der gesamtgesellschaftlichen Resilienz und asymmetrischen Verteidigungsfähigkeiten zu ergreifen. Dieser Fokus habe auch die Zusammenarbeit im Bereich Verteidigung zwischen Taiwan und den USA gefördert. Premierminister Chou Rong-tai hat die zentrale Bedeutung der Beziehungen zwischen Taiwan und Japan für Handel und regionale Sicherheit betont. Chou machte diese Aussage beim Treffen mit dem Vorsitzenden des Japan-Taiwan-Freundschaftsverbandes Ito Seishiro und dessen Delegation. Premierminister Chou erklärte, die Beziehungen zwischen Taiwan und Japan seien nicht nur durch enge Wirtschafts- und Handelskontakte geprägt, sondern hätten auch große Bedeutung für die regionale Sicherheit. Mit Blick auf die regionale Lage verwies er auf ein Faktenblatt, das die USA nach dem jüngsten Gipfeltreffen zwischen der japanischen Premierministerin Sanae Takaichi und US-Präsident Donald Trump veröffentlicht hatten. Darin bekräftigten beide Seiten, dass Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße für die regionale Sicherheit und den globalen Wohlstand unerlässlich seien. Weiter sagte Chuo. Im Anschluss führte der japanische Außenminister Motegi Gespräche mit dem US-Vizepräsidenten. In der anschließenden öffentlichen Erklärung heißt es, dass Fragen wie Taiwan, Chinas einseitige Versuche, den Status quo im Ost- und Südchinesischen Meer mit militärischem Druck zu verändern, sowie Chinas Exportkontrollen nicht nur Japan, sondern auch die USA betreffen und weltweit große Aufmerksamkeit erregen. Zudem hob Chuo die gegenseitige Katastrophenhilfe hervor. Beide Länder seien häufig von Erdbeben, Taifunen und Überschwemmungen betroffen. Für die Zukunft äußerte er die Hoffnung auf eine intensivere Zusammenarbeit bei Katastropheninformationen und Frühwarnsystemen. Eine Umfrage des Forschungsinstituts für Landesverteidigung und Sicherheit hat ergeben, dass mehr als 60% der Taiwaner den vom Kabinett vorgeschlagenen Sonderverteidigungshaushalt unterstützen. Verteidigungsminister Wellington Gu erklärte heute, er hoffe, dass sowohl Regierungs- als auch Oppositionsparteien bei der Prüfung die öffentliche Meinung berücksichtigen werden. Ich hoffe, dass man bei der anschließenden Prüfung Punkt für Punkt die Meinung der taiwanischen Bevölkerung nachvollziehen wird, dass man sich unabhängig von Partei oder Fraktion zusammensetzt und gemeinsam daran arbeitet, unsere militärische Stärke zu erhöhen und unsere Verteidigung zu stärken. Vor Beginn der heutigen Parlamentssitzung betonte Gu, die Umfrageergebnisse spiegelten die breite Unterstützung der Bevölkerung für den Ausbau der Verteidigungsfähigkeiten Taiwans wider. Dies gelte nicht nur für die allgemeine Stärkung der nationalen Verteidigung, sondern auch für die vom Kabinett vorgeschlagene Version. Taiwan ist im Jahr 2025 der 12. größte Exporteur weltweit gewesen und hat damit seine beste Platzierung seit 32 Jahren erreicht. Gegenüber 2024 verbesserte sich Taiwan um 4 Ränge. Wie Taiwans Finanzministerium mitteilte, erreichten die Exporte 2025 640 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von 34,8% im Vergleich zum Vorjahr. Das Finanzministerium erklärte die starken Exporte Taiwans mit der anhaltend hohen Nachfrage nach Produkten im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Dank seiner führenden Stellung in der Halbleiterindustrie sowie in der Informations- und Kommunikationstechnologie konnte Taiwan vom globalen KI-Boom profitieren und seinen Anteil am Welthandel ausbauen. Größte Exportnation war 2025 China, gefolgt von den USA und Deutschland. Hongkong erreichte Rang 5, Japan Rang 6, Südkorea Rang 8. Zur Börse. Die Börse in Taipei hat heute höher geschlossen. Der Aktienmarkt wurde vor allem von Kursgewinnen bei Elektronik- und Finanzwerten angetrieben. Der Leitindex TAIEX stieg um 826,87 Punkte oder 2,54% auf 33.439,11 Punkte. Das Handelsvolumen erreichte 624,71 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 16,84 Milliarden Euro oder 19,52 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es in Nord-Taiwan teils sonnig, teils bewölkt, bei Temperaturen zwischen 18 und 24 Grad Celsius. In Mittel- und Süd-Taiwan war es meist sonnig, bei Höchstwerten von bis zu 32 Grad. Die Aussichten für morgen Donnerstag: im Norden tagsüber meist sonnig, gegen Abend zunehmend bewölkt mit örtlichen Regenfällen bei Temperaturen bis 26 Grad. In Mittel- und Süd-Taiwan viel Sonne bei bis zu 30 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Mittwoch, dem 25. März 2026 von Radio Taiwan International. Nun folgt Taiwan in Bewegung.
Herzlich willkommen bei Taiwan in Bewegung. Ich bin Juliane Miller. Heute geht es weiter im Interview mit der Politikwissenschaftlerin Xiao Fang von der Suzhou-Universität in Taipei über die Rolle des taiwanischen Verfassungsgerichts in der taiwanischen Politik. Dafür werfen wir auch einen kurzen Blick nach Deutschland. Dort wurde nämlich vor einem Jahr das Grundgesetz geändert in einem nicht umstrittenen Vorgang. Xiao Fang sieht in dem Vorgang aber eine gesündere Dynamik zwischen Politik und Verfassungsgericht als in Taiwan.
Ich finde, dass im Vergleich zu Deutschland das Verfassungsgericht hat in Taiwan ist das Verhältnis zwischen Politik und das Verfassungsgericht weniger ausgewogen als in Deutschland. Wenn wir ein Beispiel aus Deutschland nehmen, dann können wir das sehr gut sehen. Zum Beispiel bei dem Urteil zum Klima- und Transformationsfonds 2023 erklärt das Bundesverfassungsgericht diese Unschiftung der Mitte für verfassungswidrig. Und das hatte dann große politische Folgen und trug auch zur Krise der damaligen Regierung bei. Aber wir sehen trotzdem, akzeptierten die politischen Akteure das Urteil. Aber danach waren sich sehr viele Parteien einig, dass die Schuldenbremse die finanzpolitischen Handlungsmöglichkeiten der Politik zu stark einschränkt. Deshalb wurde später eine Reform zur Schuldenbremse vorbereitet. Das war eine Änderung auf der Verfassungsebene. Und das Beispiel zeigt, dass das Verfassungsgericht hat zwar ein Urteil gefällt, aber politische Akteure in Deutschland sind nicht daran gehindert, die institutionellen Regeln selbst zu verändern. Und wir sehen hier eine relativ gesunde Dynamik und glaube ich, das ist der Grund, warum auch das Verfassungsgericht in Deutschland eine hohe Ansehen genießt. Und weil wir sehen, dass das Grundgesetz wurde inzwischen schon über 60 Mal geändert. Und in Taiwan ist diese Situation anders. Die Entscheidung des Verfassungsgerichts wird praktisch wie Verfassungsnorm betrachtet. Und dann hat die Politik nur die Möglichkeit, sie zu akzeptieren. Und wie gesagt, das ist, weil die Hürden für die Verfassungsänderung zu hoch, zu unüberwindbar. Und deswegen gibt es dieses Spannungsverhältnis in der Zwischenpolitik und Verfassungsgericht.
Wir erinnern uns. Seit 2005 erfordert eine Verfassungsänderung in Taiwan eine Dreiviertelmehrheit im Parlament und mindestens 3/4 der Abgeordneten müssen sich an der Abstimmung beteiligen. Gelingt das, muss die Verfassungsänderung anschließend in einem Referendum von 50% der Wahlberechtigten befürwortet werden. Wenn also eine Formulierung in der Verfassung unklar ist, beispielsweise was die Aufgaben des Präsidenten oder des Premierministers angeht, kann man das nicht etwa durch eine Verfassungsänderung klären, sondern muss stattdessen das Verfassungsgericht anrufen. Während das Bundesverfassungsgericht in Deutschland allgemein ein sehr hohes Ansehen genießt, ist die öffentliche Meinung zum taiwanischen Verfassungsgericht gespalten.
Laut einer Survey, so Taiwan Law and Social Change Survey aus dem Jahr 2024, sind etwa 40% der Befragten mit der Arbeit des Verfassungsgerichts zufrieden, während ungefähr 50% unzufrieden sind. Und das überrascht mich nicht so besonders, weil das Vertrauen in die Justiz in Taiwan insgesamt nicht sehr hoch ist. Aber interessant ist, dass junge Menschen das Verfassungsgericht deutlich positiver bewerten als ältere Generationen. Und ein möglicher Grund dafür könnte sein, dass das Gericht in den letzten Jahren in einigen wichtigen Fragen eher eine progressive Position eingenommen hat. Und auch interessant bei den Daten sind, man kann sehr klar Parteipräferenzen sehen. Unter den Anhängern der Kuomintang liegt die Unzufriedenheit bei etwa 80%. Und bei der Unterstützung der DPP, Demokratische Fortschrittspartei hingegen, ist eine Mehrheit zufrieden, ungefähr 67%. Und unter den Anhängern der Taiwan People's Party überwiegt ebenfalls die Unzufriedenheit. Sie liegt bei knapp 60%. Man kann also sehen, die Bewertung des Verfassungsgerichts sehr stark parteipolitisch Präferenz, mit parteipolitischen Präferenzen zusammenhängt.
Aber wieso ist die taiwanische Opposition dem taiwanischen Verfassungsgericht gegenüber derart negativ eingestellt? Das hat auch damit etwas zu tun, dass das Verfassungsgericht als zu progressiv gesehen wird.
Damals, als das Verfassungsgericht die gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt hat, wollte schon mit Referendum diese Urteil, oder sagen wir, die Gegner der gleichgeschlechtlichen Ehe mit Referendum diese Urteil sozusagen zu blockieren. Aber das ist nicht durchgegangen. Und dann danach gab es nochmal ein Urteil vom Verfassungsgericht über die Todesstrafe. Und das hat dann wiederum die KMT sehr geärgert. KMT hat wiederum wollte noch ein Referendum starten gegen das Urteil. Aber das hat dann die Wahlkommission, zentrale Wahlkommission, das blockiert, weil das dann verfassungswidrig ist, diese Referendumfrage, weil das ist gegen das Urteil vom Verfassungsgericht. Und wir können schon sehen, dass schon vor diesem Richterwahl das Verhältnis zwischen KMT und dem Verfassungsgericht ziemlich schlecht geworden ist, weil wie gesagt, das Verfassungsgericht hat ziemlich vorgeschrittene Urteile gegeben in den letzten Jahren und womit die KMT sehr unzufrieden ist. Und deswegen bei dieser Nominierung 2024 die KMT hat dann gesagt, weil diese Richter meisten von ihnen sind gegen Todesstrafe und deswegen haben sie diese Kandidaten abgelehnt. Aber ich glaube, am Ende ist doch parteipolitische Kalkül, weil eine Richterin war für Todesstrafe und sie haben auch sie abgelehnt. Und dann bei dem Taiwan People's Party und haben sie gesagt, dass die Kandidaten dann zu regierungsnah sind und deswegen haben sie abgelehnt. Bei 2025 bei der Nominierung dann haben sie wiederum diese Kandidaten abgelehnt und auch mit der Begründung, sie sind zu unkritisch gegenüber der Regierung. Und am Ende sehen wir, ich glaube, das hat mit dieser Nominierungsprozess zu tun oder Verfahren zu tun, weil der Präsident die Kandidaten nominieren und deswegen gehen sie davon aus, dass die einfach zu nah am DPP sind.
Welche Reformvorschläge es für den Prozess der Richterwahl gibt und welche Auswege Xu Youfang aus der Verfassungskrise sieht, darüber sprechen wir in der nächsten Woche. Bis dahin vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon sprach Juliane Miller.
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun folgt das Wirtschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit Dr. Eva Langerbeck, mit der ich mich über den Bericht zur Geschäftsumfrage, also der Business Confidence Survey 2025-2026 des Deutschen Wirtschaftsbüros Taipei unterhalten habe.
Ein anderes Thema ist die KI. KI ist seit einiger Zeit nicht nur hier in Taiwan, sondern überall in aller Munde. Und wurde, wenn ich das richtig verstanden habe, auch das erste Mal im Business Confidence Survey behandelt. Und über die Hälfte der antwortenden Unternehmen haben angegeben, dass sie im KI-Boom involviert sind und davon profitieren. Können Sie dazu ein paar Details nennen?
Ja, das ist richtig. Uns hat nämlich auch interessiert, inwiefern deutsche Unternehmen an dem KI-Boom hier partizipieren und da eingebunden sind. Und wenn wir uns dann die Ergebnisse anschauen, dann sieht man, dass zumindest jedes zweite Unternehmen in einem gewissen Maße davon profitiert. 17% der befragten Unternehmen haben angegeben, dass sie ganz in erheblichem Maße am KI-Boom beteiligt sind. Das schließt bei deutschen Unternehmen dann auch industrielle KI ein, also wenn wir beispielsweise über digitale Zwillinge sprechen. Und darüber hinaus wollten wir wissen, in welchen Bereichen dann die deutschen Unternehmen vor Ort im KI-Bereich das größte Wachstumspotenzial sehen. Da haben wir extra eine Multiple-Choice-Frage gewählt und 50% haben die Automatisierungstechnik in der Produktion an erster Stelle gesehen, dann direkt gefolgt wieder von Halbleitern und auch Hardware-Komponenten und Datenverarbeitungs- und Analysedienstleistungen. Und für uns sehr interessant war auch, dass bereits jedes vierte Unternehmen aktiv KI-bezogenen Geschäftsmöglichkeiten tatsächlich nachgeht. Beispielsweise haben ca. 30% angegeben, dass sie sich derzeit in der frühen Erkundungsphase für neue KI-getriebene Geschäftsmodelle befinden. Also auch da aktuell sehr stark den Markt natürlich im Blick behalten und schauen, wo sie sich da entsprechend einbringen können.
Könnten diese Erfahrungen deutscher Unternehmen in Bezug auf KI hier in Taiwan auch in Deutschland helfen?
Es gibt sicherlich Punkte, die wir daraus ableiten können, die sich auch auf Deutschland übertragen ließen. Ich gebe Ihnen gerne ein paar Beispiele. Also Punkt 1 wäre die sehr schnelle Umsetzung, also Erfahrung hier aus Taiwan in einem wirklich sehr dynamischen KI-Ökosystem könnten natürlich deutschen Unternehmen helfen, Innovationen schneller und pragmatischer umzusetzen. Dann gibt es bereits jetzt etliche Best Practices aus bestehenden Kooperationen, also auch Know-how aus lokalen Partnerschaften, die hier vor Ort eingegangen wurden, oder eben auch mit Universitäten könnten auch deutsche Projekte in Deutschland übertragen werden. Dann wäre zu nennen die sehr, sehr starke Früherkennung von Trends, das heißt der direkte Zugang hier zu den asiatischen KI-Trends ermöglicht es natürlich auch Trends in Deutschland frühzeitig zu erkennen und einzubinden. Und last but not least wäre noch der kulturelle Vorteil zu nennen. Also Gelerntes, was man aus agilen Arbeits- und Entscheidungsprozessen in Taiwan dann gegebenenfalls auch auf deutsche Prozesse übertragen kann, um die dann effizienter zu machen.
Und könnte das Risiko in Taiwan bestehen, dass man sich zu sehr auf den KI-Boom fokussiert?
Es ist durchaus ein Risiko, zumindest wenn man sich jetzt die Gesamtwirtschaft natürlich anschaut, da der Großteil der positiven Wirtschaftsentwicklung, und das sehen wir ja auch bei den Exportzahlen Taiwans, sehr, sehr stark KI geprägt ist und Taiwans Wirtschaft auch volkswirtschaftlich stark von den Exporten im Halbleiter- und KI-Bereich abhängt. Das heißt, aus unserer Sicht sind natürlich deutsche Unternehmen da ein sehr zentraler Bestandteil der Lieferketten. Ein zukünftiger Rückgang dürfte sich also auch dementsprechend auf unsere Unternehmen auswirken. Wir müssen allerdings sagen, auch das zeigt die Geschäftsklimaumfrage, wenn wir uns die Sektoren anschauen, in denen deutsche Unternehmen aktiv sind, dann sind die deutschen Unternehmen hier vor Ort relativ breit aufgestellt und auch in anderen Sektoren tätig, sodass sich das natürlich prozentuell bemerkbar machen würde, aber längst nicht jedes Unternehmen in der Breite betreffen würde.
Sie haben das Ergebnis oder die Umsätze der Unternehmen schon ein bisschen erwähnt. Also wenn man sich die Zahlen zu den Ergebnissen der Unternehmen im vergangenen Jahr ansieht, ergibt sich ein durchwachsenes Bild. Fast die Hälfte geben einen Rückgang in ihrer Industrie an, etwa ein Viertel sieht Wachstum. Kann man das nach Branchen aufteilen?
Also es ist richtig, dass die Ergebnisse zum Teil sehr differenziert sind, da es durchaus auch innerhalb derselben Branche, je nach Unternehmen, unterschiedliche Auffassungen zur Lage und Entwicklung der Branche gibt. Und was die Ergebnisse zeigen, ist, dass beispielsweise im Maschinenbau 39% der Unternehmen von einem Rückgang berichten, während 53% ihrer Branche trotzdem eine gute Performance zuschreiben. Das sind dann aus unseren Gesprächen, wissen wir, dass das überdurchschnittlich dann oft auch wieder Unternehmen sind, die Überschneidungspunkte mit dem Halbleitersektor tatsächlich haben und weniger im klassischen Maschinenbaubereich angesiedelt sind. Im Elektronikbereich war es aber ganz ähnlich. Ja, da haben 12% beispielsweise einen Rückgang vermeldet und 18% konnten Wachstum attestieren. Also auch da haben wir ein differenziertes Bild. Und dann gab es wiederum aber sehr eindeutige Trends, die ein deutlich klareres Bild zeichnen. Ja, vor allem Befragte aus der Automobilbranche haben einen Branchenrückgang vermeldet, was unter anderem auch mit der Zollproblematik zusammenhängt. Und die Pharmabranche dagegen hat durchgängig Wachstum verzeichnet. Und aus deutscher Sicht ist aber für uns sehr erfreulich, dass über ein Drittel der befragten Unternehmen 2025 besser als der Marktdurchschnitt performten. Wir sehen das auch als Zeichen, wie resilient die deutschen Unternehmen hier vor Ort im Markt aufgestellt sind. Und zu den Sektoren, die dann da wiederum besonders gut liefern, zählen wiederum der Maschinenbau, aber auch gefolgt von Elektronik und eben Chemie, wie ich schon eingangs erwähnt habe.
Kann man da sagen, dass Made in Germany immer noch einen guten Ruf hier in Taiwan hat?
Das ist mit fast an die 90% nach wie vor definitiv immer noch der Fall. Und da sind wir natürlich auch sehr stolz darauf, dass das nach wie vor zutrifft.
Gut 30% der deutschen Unternehmen in Taiwan planen in den nächsten 2 Jahren in Taiwan zu investieren. Das ist im Vergleich zum Vorjahr auf etwa 9% niedriger. Ist das ein schlechtes Zeichen?
Also unsere Ansicht und die Umfrageergebnisse spiegeln das auch wieder, zeigt es vor allem, dass sich generell globale geopolitische Entwicklung und Unsicherheiten auf langfristige Investitionsentscheidungen in allen Märkten auswirken. Und unter den Top 5 Gründen, warum Unternehmen von Investitionen jetzt in den nächsten 2 Jahren Abstand nehmen, fanden sich zum Beispiel die Entwicklung in der Taiwanstraße, die Entwicklung aber auch der gesamten Weltwirtschaft und Unsicherheiten über die globale politische Stabilität. Und der größte Punkt ist und bleibt schlichtweg einfach die Erwartung, wie sich der jeweilige Markt entwickelt, also eine Expansionserwartung an den hiesigen Markt. Und Grund zur Sorge würde ich jetzt nicht sagen, dass uns dieses Ergebnis tatsächlich bereitet. In den vergangenen Jahren überstiegen die jährlichen Investitionsvolumina deutscher Unternehmen fast durchgängig 100 Millionen US-Dollar. Das ist also über die Jahre stabil geblieben. Letztes Jahr hatten wir 209 Millionen US-Dollar, die hier investiert wurden, darunter eine Akquise von Zeiss. Und dann bleibt auch das langfristige Engagement der deutschen Unternehmen hier in Taiwan natürlich ungebrochen. Ja, die überwältigende Mehrheit von 94% der Unternehmen hat angegeben, keine Pläne zur Verlagerung von Investitionen ins Ausland zu haben. Und wenn wir dann von deutschen Direktinvestitionen hier sprechen, müssen wir natürlich auch immer noch die Sekundärinvestitionen mitdenken. Wenn jetzt die deutsche Automobilbranche hier vor Ort bessere Absatzzahlen beispielsweise einfährt, dann investieren in erster Linie deren Workshops und lokale Dealerships. Das sind jetzt alles keine Zahlen, die in die Investitionsstatistik ins Gewicht fallen, die sich natürlich aber letztlich in der taiwanischen Wirtschaft bemerkbar machen und auch zu Jobs und besseren Umsatzzahlen führen.
Und kann man sagen, welche Branchen derzeit den größten Optimismus zeigen und welche sind zurückhaltender?
Auch das, muss man sagen, ist wieder ein sehr differenziertes Bild. Von denjenigen Befragten, die von Investitionen Abstand nehmen wollten, empfiehlt der Großteil, und zwar 61% auf dem Maschinenbausektor. Und dann gefolgt vom Elektroniksektor mit 18%, weil da muss man tatsächlich auch sagen, der ist schon sehr gesättigt. Viele der Unternehmen, die größere Investitionen tätigen wollten, haben das tatsächlich in den letzten 2 Jahren bereits getan. Und dann empfällt er auch ein Großteil der Unternehmen, die natürlich weiter Investitionen planen, auch auf den Maschinenbau- und Elektroniksektor. Es ist auch immer die Frage, was wir dann unter Investitionen verstehen. Ist das jetzt die Produktionsanlage oder sind das Investitionen beispielsweise auch an die Mitarbeiter? Und da muss man sagen, das ist wiederum dann sehr stark von den einzelnen Geschäftsmodellen natürlich abhängig, von den Produkten, die hier vor Ort gefertigt, vertrieben, verkauft und dergleichen wären und ob sich dann tatsächlich auch für den Markt weitere Investitionen lohnen. Einen sehr eindeutigen Trend sehen wir dann aber im Bereich Chemie und Automobil. Und die wollen zum größten Teil in Taiwan weiter investieren, sodass wir auch da sehr froh gestimmt sind.
Und das war der zweite Teil meines Gespräches mit Dr. Eva Langerbeck, die Generaldirektorin des Deutschen Wirtschaftsbüros Taipei, über den Bericht zur Geschäftsvertrauensumfrage, also der Business Confidence Survey des Deutschen Wirtschaftsbüros Taipei. Den dritten und letzten Teil hören Sie in der kommenden Woche und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, dem 25. März 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.